Erik Homburger Eriksson, ein Referat von Miljenko Madawik. Erik Homburger Eriksson wurde 1902 bei Frankfurt geboren, als Kind dänischer Einwanderer jüdischen Glaubens. Seine Eltern trennten sich kurz vor seiner Geburt und der junge Erik wuchs vorerst ohne Vater auf. Die Mutter heiratete den jüdischen Kinderarzt Theodor Homburger und zog nach Frankfurt am Main. Während seiner Schulzeit stellte sich für ihn schon früh die Frage nach der eigenen Identität. Teilweise galt er als Norde, weil er aus Dänemark kam und das war in jenen Zeiten in Deutschland von Vorteil. Andererseits war er auch Jude in einer für Juden schwierigen Zeit. Nach der Schule besuchte er eine Kunstakademie und bereiste Europa. In Wien lernte er Anna Freud und ihren Vater, den bekannteren Sigmund Freud, kennen und begann sich für die Psychoanalyse zu interessieren. Bald darauf gab er die Malerei auf und ließ sich zum Psychoanalytiker ausbilden. Eriksson wurde zum Freudianer. Die Arbeit mit Anna Freud und die Werke ihres Vaters hatten großen Einfluss auf sein späteres Lebenswerk. 1933 emigrierte Eriksson in die USA und wurde wenige Jahre später amerikanischer Staatsbürger und Professor für Entwicklungspsychologie an Universitäten wie Berkeley und Harvard. Hier entstand sein Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung, das epigenetische Diagramm, in dem Eriksson das Modell Sigmund Freuds aufnimmt und weiterentwickelt. Anders als Freud unterteilt Eriksson das Leben eines Menschen von der Geburt bis in das hohe Alter in 8 Phasen. In jeder dieser Phasen wird ein bestimmtes Thema für den Heranwachsenden aktuell. Es steigert sich zur Krise, die bewältigt werden will. Die erfolgreiche Bewältigung einer Stufe ist zwar nicht unbedingt erforderlich, wäre aber durch die positiven Erfahrungen hilfreich für kommende Phasen. Eriksson beschreibt die Entwicklung der menschlichen Identität. Dabei spielt die kindliche Interaktion mit seiner Umgebung und den Bezugspersonen eine tragende Rolle. Die Summe der gesammelten positiven wie negativen Erfahrungen entscheidet, ob wir die Stufen mehr oder weniger erfolgreich bewältigen, und dies macht uns bestenfalls zu gesunden Persönlichkeiten. Oder wir entwickeln Ängste und negative Charakterzüge, die das eigene Leben erschweren. Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung bezieht sich auf den Menschen der modernen westlichen Industriegesellschaften christlichen Glaubens. Seine Altersangaben sind Richtwerte, die Dauer der einzelnen Phasen variieren entsprechend den Umständen. Die 8 Stufen der Persönlichkeitsentwicklung. Anhand von 2 extremen Beispielen, den erdachten Personen Rüdiger und Susanne, werden wir versuchen, die folgenden Phasen relativ anschaulich und verständlich zu beschreiben. Am 15. Mai 1950 werden in West-Berlin 2 Kinder geboren. Rüdiger kommt in einem Neuköllner Krankenhaus zur Welt, Susanne in einer Zehlendorfer Klinik. Rüdiger wird ein schweres Leben haben, Susanne ein angenehmes. Phase 1, ca. erstes Lebensjahr bis Säuglingsalter. Urvertrauen gegen Urmisstrauen. Ich bin, was man mir gibt. Rüdiger. Rüdigers Mutter Gertrud trennt sich kurz vor seiner Geburt von ihrem Mann Manfred und zieht hochschwanger in eine kleinere Wohnung. Das Kind war nicht geplant. Es fehlt an Unterstützung und Finanzmitteln. Die Zukunft ist ungewiss. Gertrud mag ihren Sohn, ist aber genervt, weil sich ihr sorgenarmes Leben durch das Kind so geändert hat. Der kleine Rüdiger ist oft alleine, jedenfalls kommt ihm das so vor. Das einzige Mittel, das ihm zur Verfügung steht, um diesen Zustand manchmal zu ändern, ist seine Stimme, also schreit er. Manchmal erscheint die Person, die ihn mit Nahrung und sauberen Windeln versorgt, oft jedoch nicht, und Rüdiger bleibt hungrig. Gertrud stillt nicht gerne. Sie findet, das Kind ist gierig. Es tut ihr weh und außerdem hat sie nicht genug eigene Milch. Rüdiger erlebt seine eigene Hilflosigkeit. Sein Bedarf an Zuwendung wird nicht gedeckt. Der körperliche Kontakt zur Mutter ist auf ein Minimum beschränkt. Rüdiger ist oral frustriert und fühlt sich verlassen. negative Charakterzüge sind angelegt, das Urmisstrauen entsteht. Er wird sein Leben lang gerne und reichlich essen. Gegessenes kann ihn niemand nehmen. Susanne. Susannes Mutter Thekla legt größten Wert darauf, ihre jüngste Tochter optimal zu versorgen. Das Kind ist der beliebte Mittelpunkt der Familie und Theklas ganzer Stolz. Tagsüber steht ihr eine Haushaltshilfe zur Seite, nachmittags kommen die Mädchen aus der Schule und abends schließlich kommt ihr Mann Manfred nach Hause. Susanne ist nie allein, jedenfalls kommt ihr das so vor. Immer wenn sie aufwacht, sind Personen da, die sie mit Wärme, Nahrung und Zuwendung versorgen und bis zum Ermüden unterhalten. Susanne genießt den Körperkontakt zu ihrer Mutter und schläft nach dem Trinken schnell ein. Wenn sie im Dunkeln Angst oder Hunger hat, genügen wenige Töne von ihr und jemand erscheint, von dem nur Gutes zu erwarten ist. Susanne hat Vertrauen entwickelt, sie ist in Sicherheit. Für ihre Bedürfnisse wird gesorgt und ihre Bezugspersonen sind verlässlich und engagiert. Diese Phase etabliert Vertrauen oder Misstrauen, je nach gemachter Erfahrung. Phase 2, ca. 2. bis 3. Lebensjahr bis zum Kleinkind. Autonomie gegen Scham und Zweifel. Ich bin, was ich will. Rüdiger. Rüdiger lernt krabbeln und steckt gerne Dinge in seinen Mund. Er erkundet seine Umgebung und richtet dabei Schaden an. Gertrud findet das gar nicht lustig und hat ihren Freund Dimitri gebeten, ein kniehohes Gitter an der Tür zum Kinderzimmer anzubringen. Sie fühlt sich überfordert und immer müde. Wenn Rüdiger sein Zimmer in Unordnung bringt oder mit bestimmten Dingen spielt, wird Gertrud laut und hässlich und nennt ihn böses Kind und Rüdiger landet im Kinderbett. Rüdiger möchte kein böses Kind sein und ist verunsichert. Er empfindet Scham und Zweifel wegen seiner Wünsche und Bedürfnisse, die scheinbar schmutzig oder nicht akzeptabel sind. Er wird später Schwierigkeiten haben, seine Wünsche und Bedürfnisse angemessen zu äußern. Susanne. Susanne erkundet ihre Welt auf allen Vieren. Ihre Bezugspersonen haben die gesamte untere Etage gesichert, also Zerbrechliches oder Gefährliches oberhalb der Kniehöhe eines Erwachsenen verstaut, damit sich Susanne nicht verletzt. Thekla und die anderen Mitpersonen haben immer ein Auge auf das Kind, behindern dieses jedoch nicht, sondern beschützen und unterstützen. Susanne geht schon relativ früh aus eigenem Antrieb auf das Töpfchen und braucht nur noch nachts Windeln. Darauf sind Thekla und Manfred sehr stolz und loben ihre jüngste Tochter. Susanne kann also explorieren, ohne Einschränkung und Gefahr. Ihren Wünschen wird weitestgehend entsprochen. Das fördert ihr Selbstbewusstsein und legt die Basis für ein positives Selbstkonzept, eine positive Identität. Das Kind entdeckt seine Fähigkeiten und probiert diese aus. Wird es in dieser Phase kritisiert und bestraft, entstehen Scham und Zweifel. Die Kontrolle über die eigenen Ausscheidungen fördert das Selbstvertrauen. Phase 3, ca. 4. bis 5. Lebensjahr bis zum Spielalter. Initiative gegen Schuldgefühl. Ich bin, was immer ich mir vorstelle, zu sein. Rüdiger. Rüdiger mochte Dimitri nicht besonders, denn er war grob und laut. Erst war er oft da, dann immer und jetzt gar nicht mehr. Gertruds neuer Freund Martin ist nett. Sie kämpfen manchmal und Rüdiger gewinnt. Martin kämpft auch mit Gertrud und Rüdiger kann sie hören. Gertrud sucht und findet einen Kindergarten in der Nähe und ihr Sohn hat erstmals näheren Kontakt zu anderen Kindern. Rüdiger geht anfangs nur ungern in den Kindergarten. Er hat Schwierigkeiten, die Eindrücke zu verarbeiten. Er wirkt groß und langsam. Sein Krafteinsatz im Umgang mit den anderen Kindern ist oft unangemessen. Sein Wortschatz ist begrenzt. Rüdiger bildet nur wenige kurze Sätze. Wenn ihm das Spielzeug der anderen gefällt, nimmt er es sich einfach. Die Erzieherin schimpft und Gertrud schimpft und Rüdiger fühlt sich irgendwie schuldig. Er weiß, dass es nicht nett ist, Kindern etwas wegzunehmen. Das hat er oft genug selbst erlebt. Aber er versteht die Macht, die darin liegt. Rüdiger mag mächtig sein, hat aber ein schlechtes Gewissen. Er nimmt sich vor, in Zukunft vorsichtig zu sein. Rüdiger ist brav, wenn Erwachsene in der Nähe sind. Susanne. Susanne wird morgens von ihrer Mutter zum Kindergarten gefahren. Thekla hat sich informiert und einen Kindergarten gefunden, der ihrer Vorstellung entspricht und auch Susanne gefällt. Susanne geht gerne in den Kindergarten und ist neugierig und freundlich. Sie spricht gerne und viel. Sie erfindet und schlägt Spiele vor, die gerne angenommen werden. Sie ist großzügig und teilt gerne ihre Nahrung und ihre Spielsachen. Durch ihre offene Art und ihre Fantasie beeinflusst sie die anderen Kinder positiv. Ihre Erzieherinnen überwachen und unterstützen und sind allgemein begeistert von der kleinen Susanne. Sie erzählt zu Hause gern über ihre Abenteuer im Kindergarten. Thekla hört zu und stellt viele Fragen und gibt Tipps. Thekla ist in regelmäßigem Kontakt mit den Erzieherinnen und interessiert sich für die Entwicklung ihrer Tochter und dokumentiert diese. Das Kind wird selbstständiger und zeigt Einsatz, um eigene Vorstellungen zu verwirklichen. Die Eltern können dieses Verhalten fördern, Verbote erzeugen Schuldgefühle. Phase 4, ca. 6. bis 12. Lebensjahr bis zum Schulalter. Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl. Ich bin, was ich lerne. Rüdiger. Martin hat Rüdiger einen Schraubenzieher geschenkt und Rüdiger hat sein Radio aufgeschraubt und braucht jetzt ein neues. Gertrud und Martin schimpfen. Dabei war Rüdiger so stolz auf seine Arbeit. Rüdiger will gerne helfen und überall dabei sein, ist aber etwas ungeschickt, was vor allem Gertrud nervt. Rüdiger geht ungern in die Grundschule, denn hier ist er nicht mehr so mächtig. Er muss lange sitzen und still sein und er weiß nicht, was er eigentlich hier soll. Er hat wirklich versucht zuzuhören, aber er hat nicht alles verstanden und überhaupt wurde ihm langweilig. Aber es ist irgendwie sehr wichtig, in einer Schule zu sein und Rüdiger beschließt, seine Zeit abzusitzen. Die anderen Kinder lachen eine Zeit lang über ihn und nennen ihn doof und machen andere unangenehme Sachen. Rüdiger wehrt sich auf seine Weise und muss zum Direktor. Die Schule belastet Rüdiger, denn er kommt sich dumm vor, weil er so viel Zeit braucht und für seine Arbeit nicht gelobt wird. Seine Lehrer haben einen straffen Lehrplan und bald hinkt Rüdiger hinterher. Das merkt er genau und fühlt sich minderwertig. Susanne. Susanne hat im Kindergarten viele Freundschaften geschlossen und kennt schon einige Kinder in ihrer neuen Grundschule. Sie freut sich auf ihre Lehrerin, denn Susanne möchte später selbst Lehrerin werden oder Tierarzt. Das spielt sie mit ihren Freundinnen oft und gerne, die Rollen sind festgelegt. Susanne hat beste Voraussetzungen, um in der Schule zu bestehen. Sie wurde im Kindergarten und im Elternhaus gut vorbereitet. Susanne nutzt gerne die Aktivitäten, die von ihrer Schule angeboten werden. Sie erweitert ihren Freundeskreis und ist gern der Mittelpunkt ihrer Altersgruppe. Susanne ist eine gute Schülerin. Sie ist bewusst erfolgreich, denn ihr gefällt die Anerkennung ihrer Mitschüler und ihren Status in der Gruppe und sie mag es sehr, von den Lehrern gelobt zu werden. Sie lernt, dass Leistung anerkannt und belohnt wird und ist voller Vertrauen in ihre Fähigkeiten und die Unterstützung durch die Familie. Das Kind zeigt Interesse an der Funktion der Dinge. Negative Erfahrungen während der Grundschule können zu Minderwertigkeitsgefühlen führen. Phase 5, ca. 12. bis 16. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit. Identität und Ablehnung gegen Identitätsdiffusion. Ich bin, was ich bin. Rüdiger. Rüdiger pubertiert und das macht sein Leben schwierig. Er hat Mädchen angesprochen und ist jedes Mal abgewiesen worden. Er hat seltsame und aufregende Gedanken, über die er nicht reden möchte. Er wüsste auch nicht mit wem, denn er hat es bisher geschafft, tiefere Freundschaften zu vermeiden. Rüdiger fühlt sich nirgendwo zugehörig. Er wird auch niemals zu irgendetwas eingeladen und spielt im Leben der anderen keinerlei Rolle. Rüdiger muss wissen, wie er in diese Gesellschaft passt und sucht seine Identität, indem er verschiedene Rollen ausprobiert. Aufgrund seiner Art und seines Aussehens war die Auswahl stark eingeschränkt, aber Rüdiger fand bald Antworten auf seine Fragen. Rüdiger war nun Deutscher und konnte stolz darauf sein, er hatte Kameraden und er hatte Bier. Susanne. Susanne pubertiert und hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Ihre Gedanken schweifen oft ab, denn andere Dinge sind wichtig geworden, über die gesprochen werden muss, und Susanne kommuniziert unglaublich oft mit ihren Freundinnen. Susanne kommt bei Jungs gut an. Sie sieht gut aus und sie weiß es. Ihre wenigen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht waren bisher positiv. Sie hatte immer die Kontrolle über die Situation. Susanne mag ihr Leben und ist gespannt auf ihre Zukunft. Sie hat gelernt, dass sie Menschen und vor allem Männer in ihrem Sinn positiv beeinflussen kann, verlässt sich aber lieber auf ihre Intelligenz und ihr erlerntes Wissen. Nach dem Abitur möchte Susanne studieren, am besten im Ausland, aber sie weiß noch nicht was. Susannes Selbstbild ist gut. Sie denkt über sich, ihr Leben und ihre Umgebung nach und reflektiert. Sie plant und hofft. Der Jugendliche probiert verschiedene Rollen aus, sucht seine Identität. Wer bin ich und wie passe ich in diese Gesellschaft? Phase 6. Frühes Erwachsenenalter. Intimität und Solidarität gegen Isolierung. Ich bin, was mich liebenswert macht. Rüdiger. Rüdiger wohnt jetzt alleine und fühlt sich trotz Kameradschaft und Bier manchmal einsam und wünscht sich ein nettes deutsches Mädchen. Er hat gelegentlich Mädchen kennengelernt, aber es ist nie mehr daraus geworden. Das macht Rüdiger erst traurig, dann wütend. Rüdigers Krise ist ernst. Er blickt auf sein bisheriges Leben zurück und meint, nichts von Belang erreicht zu haben, außer seiner Arbeit als Automechaniker. Er hat keine echten Freunde. Die Mädchen wollen ihn nicht und Gertrud wohnt jetzt im Sauerland. Rüdiger könnte jetzt sein bisheriges Leben radikal ändern, ein anderer, besserer Mensch werden und noch einmal völlig neu anfangen. Ein anderes Land, ein neues Leben dort, wo ihn niemand kennt. Rüdiger jedoch bleibt zu Hause, lässt das Haar wachsen und beginnt Dinge zu sammeln. Rüdiger mag Dinge, denn sie bleiben bei ihm. Die anderen Menschen interessieren ihn nicht besonders. Er pflegt nur die nötigsten Kontakte, um sein Leben zu finanzieren. Susanne. Susanne hat ihr Studium beendet, danach ein Jahr im Ausland verbracht und wohnt wieder zu Hause. Sie kann mit sich zufrieden sein. Ihrer Meinung nach hat sie alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Nun interessiert sie sich für die Politik der Bundesregierung und diskutiert gerne, wird aber nie wirklich aktiv. Sie mag Demonstrationen und Diskussionen, aber keinen Fanatismus. Susanne hat alte Freundschaften sorgfältig gepflegt und neue geschlossen. Sie ist auf jeder interessanten Party. Sie lernt viele Männer kennen, trifft sich aber nur mit wenigen und stellt einen ihren Eltern vor. Susanne empfindet viel für den jungen Mann und sie verbringen Zeit miteinander. Als Individuen ergänzen sie sich gut. Sie teilen gemeinsame Interessen und sind körperlich und geistig kompatibel. Susanne möchte Intimität in einer festen Bindung. Sie steht auf Treue und Heiraten. Der junge Erwachsene sucht Kontakt zu seinen Mitmenschen. Daraus soll auch Intimität entstehen. Dauernde Ablehnung erzeugt Selbstbezogenheit und soziale Isolierung. Phase 7. Erwachsenenalter. Generativität gegen Selbstabsorption. Ich bin, was ich bereit bin zu geben. Rüdiger. Rüdiger ist immer noch alleine und er hat sich daran gewöhnt. Der Wunsch nach einer Partnerin ist noch aktuell, aber nicht mehr quälend. Rüdiger kann sich Liebe kaufen, wann immer ihm danach ist. Er tut es jedoch selten, denn er kommt sich dabei schmutzig vor. Rüdiger interessiert sich für Frauen aus Asien, hat aber auch ein wenig Angst und scheut die Kosten. Außerdem hat er andere Interessen, bei denen eine Frau nur stören, die sie ihm vielleicht sogar verbieten würde. Auch meint Rüdiger, dass es keine weiteren Rüdigers mehr geben muss und verzichtet auf Vermehrung. Rüdiger nimmt 60 Kilo zu und wird Frührentner. Er konzentriert sich auf seine Sammlung seltener Uniformen. Hier kennt er sich aus, hier findet er Trost und Ordnung. Im Grunde braucht Rüdiger nun keine anderen Menschen mehr. Er hat sozial resigniert und zieht sich zurück in die Isolation. Er kümmert sich ausschließlich um sich selbst und um niemanden sonst. Susanne. Susanne arbeitet in einer Sonderschule mit behinderten Kindern und fühlt sich sehr wohl dabei. Ihre Ehe funktioniert, ihre finanzielle Situation ist solide, die familiären und gesellschaftlichen Beziehungen sind intakt und werden gepflegt. Susanne engagiert sich für misshandelte Frauen und obdachlose Jugendliche, ist Vorsitzende im Tierschutzverein und sammelt Geld für eine Suppenküche. Sie hat angefangen zu malen und macht Dinge aus Ton, die schwer zu deuten sind. Susanne denkt mit ihrem Mann über eigene Kinder nach, berechnet die Lage und ist bald darauf schwanger. Nach dem Vorbild ihres Elternhauses möchte sie eine eigene Familie gründen und ihre Gene weitergeben. Sie möchte, dass ihre Anlagen und Fähigkeiten in ihren Kindern weiterleben. Mit Anfang 30 bekommt Susanne ihr erstes Kind, eine Tochter. Ihre Interessen verlagern sich auf ihr Kind und auf ihre Rolle als Mutter. Sie wird alles tun, um für ihr Kind die besten Voraussetzungen zu schaffen, um im Leben zu bestehen. Susanne handelt generativ. Sie zeigt Interesse an Familie, Gesellschaft und künftigen Generationen. Sie engagiert sich sozial. Susanne ist glücklich. Familien entstehen und Gene sollen vererbt werden. Man engagiert sich sozial. Stagnation ist das Gegenteil der Generativität. Man kümmert sich um sich selbst und niemanden sonst. Phase 8. Reifes Erwachsenenalter. Integrität gegen Verzweiflung. Ich bin, was ich mir angeeignet habe. Rüdiger. Rüdiger ist alt geworden und denkt oft an seine Vergangenheit und an verpasste Gelegenheiten. Er wünscht sich noch einmal leben zu können, aber diesmal anders. Er würde alles besser machen und irgendwann im Kreis seiner Lieben sterben und alle würden weinen. Die Tatsache, dass der Tod unausweichlich ist, beunruhigt Rüdiger. Zwar mochte er sein Leben nie besonders und hatte manchmal an Selbstmord gedacht, aber jetzt fürchtet er sich sehr. Er registriert seinen körperlichen und geistigen Verfall. Er steuert auf sein Lebensende zu und kann nichts dagegen tun. Er sorgt sich um seine Sammlung. Rüdiger will nicht sterben, hat aber keine andere Wahl. Diese Erkenntnis führt bei Rüdiger zur Verzweiflung. Susanne. Susanne ist gerade Großmutter geworden und sie ist stolz darauf. Wenn sie über ihr Leben nachdenkt, zieht sie eine positive Bilanz, denn sie hat erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Susanne kennt durch ihre gemeinnützige Arbeit Armut und Not und ist sich sicher, ein besseres Leben gelebt zu haben als die meisten anderen Menschen. Dafür ist Susanne ehrlich dankbar und wenn sie über ihren Tod nachdenkt, ist sie eher neugierig als beunruhigt. Sie ist fest davon überzeugt, eine Seele zu haben, die nach ihrem Tod in irgendeiner Form weiterlebt. Susanne musste sich schon wegen einer ernsten Krankheit mit der Möglichkeit des eigenen Todes auseinandersetzen und akzeptierte das Sterben als Teil des Lebens, denkt aber nicht weiter darüber nach. Susanne ist körperlich und geistig fit. Sie ernährt sich gesund, sie ist eng mit ihrem positiven Umfeld verbunden und fühlt sich darin wohl. Sie ist sich sicher, noch viele Jahre lang zu leben, und sie wird ihre Zeit gut nutzen. Die Angst vor dem Tod führt zur Verzweiflung. Ein erfülltes Leben führt zu einem geistigen Zustand der Weisheit. Der Mensch hat seine gemachten Fehler als solche erkannt und verarbeitet und ist mit sich selbst im Reinen. Der eigene Tod wird als unausweichliches Ende akzeptiert, ohne sich davor zu fürchten. Susanne und Rüdiger sind, wie anfangs erwähnt, extreme Beispiele. Das Leben des modernen Mitteleuropäers oder Nordamerikaners, unser Leben, spielt sich irgendwo zwischen den beiden Polen ab. Fazit. Sehr geehrter Herr Eriksson, mit großer Freude habe ich Ihr Werk studiert, einen wahren Meilenstein in der Geschichte der modernen Psychologie. Sie zeichnen darin ein umfassendes Modell der psychosozialen Entwicklung des Menschen und ergänzen und erweitern damit die Arbeiten des unvergleichlichen Sigmund Freud. Sicher sind Sie mit mir einer Meinung, dass sich die psychosoziale von der psychosexuellen Persönlichkeitsentwicklung nicht trennen lässt und dass nur eine umfassende Betrachtung aller Einflüsse zu vollständigem Verständnis führt. Leider blieben bei mir auch nach intensivem Studium Ihrer Werke noch Fragen offen, und obwohl Sie die Phasen detailliert beschreiben, gibt es einige Ungenauigkeiten, die Sie sicher leicht erklären können, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Eine gesunde Persönlichkeit, wie Sie sie verstehen, erscheint mir einerseits stark konformistisch, also sehr an gesellschaftliche Normen angepasst. Andererseits ist die von Ihnen beschriebene gesunde Persönlichkeit autonom und handlungsfähig. Meiner Erfahrung nach kollidiert die persönliche Freiheit mit der modernen gesellschaftlichen Ansicht eines erfolgreichen Lebens. Warum berücksichtigen Sie nicht die ökonomischen Bedingungen während der Persönlichkeitsentwicklung? Entwickeln sich reiche Kinder nicht anders als arme? Auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede werden nicht berücksichtigt oder nur ungenau betrachtet. Ihre Auswirkungen auf den psychosozialen Entwicklungsprozess wurden nicht untersucht. Mit Recht verweisen Sie nun auf die Werke Sigmund Freuds, der dieses Thema aufgreift, allerdings auf der psychosexuellen Ebene. Ihr Modell ist gesellschaftlich unkritisch. Es gibt klassen- und schichtspezifische Umstände, die großen Einfluss auf die Subjektwertung haben. Es passt am besten auf die Menschen ihrer Zeit und ihrer Umgebung, also zu dem des wahrscheinlich vorwiegend weißen Nordamerikaners der Mittelschicht. Bitte verzeihen Sie mir die kleinliche Kritik, den armseligen Kommentar eines Amateurs. Ihr Werk ist eine der literarischen Säulen der Kinderpsychologie und ein Leitfaden für Pädagogen und Psychologen dieser und kommender Generationen. Sie und Ihre großen Kollegen sind Forscher auf dem Gebiet des menschlichen Geistes, und durch Ihre Arbeit werden negative wie positive Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung deutlich und können somit entweder vermieden oder gefördert werden. Mit diesen Worten der Hochachtung werde ich meinen Brief beenden. Ein Schreiben von Ihnen wäre mir die größte Ehre. Ihr Ognilim Siradim aus dem fernen Milokostan.